Shalom und guten Morgen. Zum neuen Jahr wünsche ich euch Gottes reichen Segen und dass El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist, euch reich beschenkt mit seiner Gegenwart und mit seinem Frieden. Auch am Anfang dieses neuen Jahres beschäftigen wir uns mit einem weiteren ganz interessanten Aspekt der Königsreichskultur aus der Bergpredigt aus Matthäus 5 bis 7. Ja, wir haben bereits gesehen, dass diese Wortsammlung von Jesus für die heutige Zeit eine sehr große Relevanz hat und dass sie da, wo sie angewendet wird, die Grundlage bildet, damit sich Gottes Segen in unserem Umfeld multiplizieren kann. Jesus hat uns durch die Bergpredigt die Kultur vermittelt, die in seinem Königreich dominant sein soll. Jesus wollte seinen Nachfolgern klar machen, dass er nicht gekommen war, ihnen eine neue Religion oder einen neuen Katalog von Verhaltensregeln, von Geboten, von Verboten aufzuzwingen. Er wollte ihnen vielmehr sagen, dass Gott ihnen einen neuen Geist in ihr Inneres geben wollte, damit sie nach seinen Gesetzmäßigkeiten leben würden. Und Jesus hat in der Bergpredigt aufgezeigt, welches Umdenken, welche Veränderung, welche Transformation der Geist Gottes am Herzen eines bekehrten Menschen vornehmen möchte, wenn er dazu eingeladen wird. Dem kurzen, visionären Wort für das neue Jahr habe ich die Überschrift gegeben, denn den Erschütterungen und Stürmen des 2021 widerstehen durch das Bauen auf das gute Fundament. Mit voller Überzeugung glaube ich, dass Jesus Christus bald kommen wird, um seine Braut abzuholen. Wir wissen aber, dass parallel zu diesem Ereignis auch der Antichrist auftreten wird, welcher dann auf Erden eine siebenjährige, grausame Trübsalzeit einleiten wird. Und bis der Moment reif war, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, gab es eine jahrhundertelange, minutiöse Vorbereitung, deren Schritte in der Bibel vorausgesagt wurden. Und so lesen wir dann in Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. In gleicher Art und Weise laufen jetzt schon ganz konkrete Vorbereitungsschritte ab für das Offenbarwerden des Antichristen und seines Reiches. Und wir müssen entweder blind sein oder aber die Bibel nicht lesen, wenn wir nicht merken, dass ganz konkrete Vorbereitungen dieses Reiches auf Hochtouren laufen und sich vor unseren Augen abspielen. Und das alles ist mit einem ganz schmerzhaften Prozess verbunden, den Jesus mit Geburtswehen beschreibt. Bevor ein Kind geboren werden kann, muss der Körper der Mutter durch eine Serie von Geburtswehen vorbereitet werden, um die Geburt überhaupt möglich zu machen. Und mit jeder Geburtswehe, die das Offenbarwerden des Antichristen beschleunigt, wächst auch die Ratlosigkeit der Völker, von der Jesus gesprochen hat. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nehmen zu und mit den Einreiseverboten, die sich die Staaten gegenüber verhängen und der eingeschränkten Reisefreiheit, erleben wir bereits heute schon ein wenig einen kriegsähnlichen Zustand. Menschen werden in ganz kleinen Schritten fügig und schlussendlich bereit gemacht, sich einmal der Führung des Antichristen, der sich anfangs als genialer Retter in der Not erweisen wird, zu unterstellen. Und auch als Optimist glaube ich persönlich nicht an eine völlige Entspannung der Situation in der nächsten Zeit, sondern dass neue, dass noch stärkere Wellen von Geburtswehen über die Erde kommen werden. Mit dem Zunehmen der Finsternis wird aber auch das Licht Gottes einen viel deutlicheren Kontrast darstellen. Und ich persönlich glaube, dass Gottes Gnade erstens noch einmal eine Welle der geistlichen Erweckung schenken wird und dass ganz, ganz viele Menschen Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser annehmen und so ewiges Leben bekommen werden. Zweitens, basierend auf dem hebräischen Kalender und auf dem Muster der jüdischen Feste, die Gott immer im Auge behält, glaube ich, dass Gottes Gnade eine Dekade der fruchtbringenden Evangelisation ausgerufen hat, wo er seinem Volk hilft, das Evangelium, die beste Nachricht aller Zeiten, mit viel Freimut zu verkündigen. Und ich glaube, dass Gottes Gnade drittens über seine Gemeinde eine Salbung der Heilung ausgießen wird und dass Zeichen und Wunder geschehen werden, die diesen Prozess der Erweckung bedeuten, unterstützen werden. Viertens glaube ich, dass parallel zu den weiteren Erschütterungen auch eine Verfolgung über die wahren Kinder Gottes kommen wird, was das Neue Testament für die Gläubigen übrigens als völlig normal darstellt. Viele Christen, die sich jetzt trotz den Weckrufen von Jesus nicht von ihrer Lauheit trennen, werden sich durch die Stürme und Erschütterungen von Gott und von Gemeinden distanzieren. Wir können uns also freuen über das Großartige, das uns Gott noch schenken möchte. Wir müssen uns aber auch dafür bereit machen, dass wir weitere gewaltige Erschütterungen standhalten können. Und die Bibel sagt uns niemals, dass wir einfach achtlos in den Tag hineingeben und einfach einmal abwarten sollen, was da auf uns zukommt. Jesus ermahnt seine Jünger bereits schon, die Kosten zu überschlagen, bevor sie ihm überhaupt nachfolgen sollen. Er ermutigt sie gerade auch in der Bergpredigt, dass ihr Leben eine klare Zielrichtung, ein klares Profil haben soll, das entsprechende Spuren hinterlässt. Und er ermutigt sie aus der Kraft der Gnade heraus, in einer entschiedenen Heiligung zu leben, ohne die gemäß Hebräer 12, 14 niemand den Herrn sehen wird. Und weiter ermahnt Jesus seine Kinder in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, 42. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wach und bereit ist man niemals zufällig. Wer nicht darauf eingestellt, gerüstet und gut vorbereitet ist, einem Ereignis zu begegnen, der kann ganz schön alt aussehen, wenn es dann eintrifft. Viele finden es zum Beispiel nicht nötig, sich überhaupt nur Gedanken zu machen, ob sie nun einen Feuerlöscher gebrauchen oder kaufen sollen oder eben nicht. Tatsache ist aber die brutale Realität dieser Aussage: brauchst du einen und hast du keinen, dann brauchst du nie mehr einen. Jesus spricht am Ende der Bergpredigt davon, dass wir bedacht sein sollen, immer auf das gute Fundament zu bauen, damit wir vorbereitet sind, wenn dann ein Sturm oder eine Erschütterung auf unser Leben trifft. Und so lesen wir in Matthäus 7, 24 aus der Bergpredigt: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Jesus allein ist der Fels aller Zeiten, auf den wir unser Lebenshaus gründen sollen. Jesus sagt uns, dass wir uns nicht erst Gedanken über das Fundament unseres Lebenshauses machen sollen, wenn dann der Sturm oder die Überschwemmung vor der Tür steht, sondern das Haus muss vorher auf den Felsen, der nicht wackelt, gegründet sein. Beachtet bitte auch die Aussage Jesu, dass es gar nichts nützt, wenn wir ihn und sein Wort bloß kennen. Wir bauen unser Lebenshaus nur dann auf den Felsen, wenn wir Jesus, sein Wort, ehren, indem wir danach handeln, indem wir Jesus ehren, indem wir sein Wort ehren. Und es nützt dir nichts, wenn du bloß weißt, dass Jesus Christus als dein persönlicher Erlöser gestorben ist und dass du ihn persönlich annehmen musst. Wenn du dir heute die Gelegenheit dazu verpasst, kann es sein, dass es einmal zu spät ist dazu und du ewig verloren gehst und ewig getrennt von Gott sein wirst. Und deswegen sagt uns Gottes Wort in 2. Korinther 6, 2, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Sag, stehst du schon in einer lebendigen Beziehung mit diesem wunderbaren Schöpfer der Welt? Gerne erkläre ich dir, wie du in eine solche hineinkommen kannst. Menschen aller Zeit haben gespürt, dass sie die Sünde trennt vom absolut gerechten, reinen und heiligen Gott, der die einzige Quelle des Lebens ist. Und so hat der Mensch zu aller Zeit versucht, sich Gott durch Religion, durch eigene Leistung oder durch gute Werke zu nähern. Aber die Kluft zwischen dem Gerechten und dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist viel zu groß, als dass sie durch menschliche Leistung überwunden werden könnte. Weil Gott aber die Menschen so sehr liebte, dass er nicht wollte, dass dieser am Ende seines Lebens in der Hölle landet, ist er in Jesus Christus Mensch geworden und hat stellvertretend für uns am Kreuz sein Blut vergossen. Und all diejenigen, die Jesus als ihren persönlichen Erlöser annehmen, sie erleben, wie ihre Sünde wie eine Trennwand, die wie eine Trennwand zwischen ihnen und Gott steht, wegfällt und sie so in eine lebendige Freundschaftsbeziehung mit dem Schöpfer dieser Welt eintreten können. Sie werden wieder angeschlossen an der göttlichen Quelle des Lebens und erleben, wie ihr Leben dadurch eine völlig neue, begeisternde und belebende Dimension bekommt und verändert wird. Und wenn du Jesus noch nicht als dein persönlicher Erlöser angenommen hast, wäre es heute genau der richtige Tag, das nachzuholen. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und es wird völlig zerstört. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn wir in den kommenden Erschütterungen standhaft bleiben möchten, braucht es in gleicher Weise auch glasklare Entscheidungen, jetzt in einer lebendigen Liebesbeziehung mit Jesus zu stehen und gemäß seinem Wort, seinen Prinzipien und seinem Geist zu leben. Gottes Wort ist weder ein Vorrat, den wir verbergen und dann in der Not ausgraben sollen, noch ist Gottes Wort ein Scheinwerfer. Aber es ist gemäß Psalm 119, 105 eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg, auf dem ich mich befinde. Wenn ich es heute und morgen ehre, wertschätze, verstoffwechsle und umsetze, wird es mir Schritt für Schritt zeigen, wie mir meine nächsten Schritte gelingen werden. Wenn wir es jetzt aber nicht lernen, ständig seinem wunderbaren Wort zu vertrauen, darüber zu meditieren und danach zu leben, wird uns die Angst in Zeiten von Stürmen und Erschütterungen übermannen. Das ist selbst Elia, dem Gewaltigen, dem gesalbten Gottesmann geschehen. Das ist aber überhaupt nicht Gottes Plan für unser Leben, denn er hat uns gemäß 2. Timotheus 1,7 nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und auch der Besonnenheit. Und deswegen gilt es jetzt, die Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Heiligen Geist zu kultivieren und nicht erst dann, wenn es stürmt und wenn es bebt. Ja, verschiedene Überlegungen bewegen mich daran zu glauben, dass ein richtiges Verständnis der Gnade die Grundlage der Erweckung bilden wird, die Jesus vor seiner Wiederkunft noch schenken möchte. Und aus der Gnade, aus der unverdienten Gunst könnte man auch sagen, zu leben bedeutet erstens, sich einzig und allein auf die Verdienste von Jesus Christus zu stellen. Aus der Gnade zu leben bedeutet zweitens, unsere Beziehung zu Gott auf das auszurichten, was er für uns tut und nicht, was wir für ihn leisten müssen. Und drittens, aus der Gnade zu leben bedeutet aus der Kraft, den Ressourcen, den Impulsen, der Inspiration zu geben, die er uns in seiner Gnade darreichen möchte, und das jeden Tag. Wenn wir die Gnade verstehen, die Jesus uns schenkt, dann richten wir unsere Augen weg von uns auf Jesus. Dann geht es nicht mehr darum, was wir für ihn tun, sondern was er für uns tun möchte. Und wer die Gnade Gottes verstanden hat, macht sich völlig von Gott abhängig. Und wo immer wir uns auf das stützen, was wir fertigbringen, erzielen wir nur mickrige Resultate, menschlich begrenzte Resultate. Und ich glaube, dass in der kommenden Erweckung, da offenbart sich Gottes Herrlichkeit, Gottes Dimension, Gottes Wunder, weil sein Volk lernen wird, von sich weg und dafür auf Gott zu schauen. Und diese Kultur, diese Herzenshaltung wollte Jesus uns in der Bergpredigt auch schmackhaft machen, als er sagte in Matthäus 7,7, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet, würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet. Wenn also ihr, jedoch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Und aus der Gnade zu geben bedeutet, aus den Ressourcen zu geben, die Gott uns Tag für Tag und Situation für Situation schenken möchte. Hebräer 4,16 sagt, wir wollen also voller Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Die Lebendigkeit unseres Gebetslebens und wie ausgeprägt wir eine Liebesbeziehung zu ihm pflegen, ist somit zweifellos ein guter Index dafür, wie stark wir wirklich von Gott abhängig sind. Wenn wir nicht ständig Gottes Thron der Gnade aus Dankbarkeit, aus Freude, aus Freimütigkeit bestürmen, drücken wir nämlich damit aus, dass wir Gott gar nicht brauchen und die Dinge auch selber ohne ihn machen können. Wenn wir Gottes Angesicht suchen, ist das auch ein Akt der Demut, indem wir damit ausdrücken, dass wir allein und ohne ihn nichts tun können und nichts tun wollen. Es hat schon viele gewaltige Erweckungen gegeben in der Kirchengeschichte, aber keine einzige, in der Menschen Gott nicht leidenschaftlich und freudig gesucht haben. Was für ein Vorrecht ist es doch, dass Gott uns viel Frucht schenken möchte. Wenn wir unserer Berufung treu bleiben, mit dem Weinstock verbunden zu bleiben, wird sein Lebenssaft, sein guter Heiliger Geist Frucht freisetzen und nicht unsere gesetzliche Anstrengung. So sagt Jesus in der Bergpredigt in Johannes 7,38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Und hör, solche Ströme kann unsere menschliche Leistung unmöglich erbringen, aber Gott will sie uns schenken durch seine Gnade. So steht in Epheser 2,6. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Schlachter übersetzt das so, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Jesus hat sein Werk bereits vollendet und er hat sich deswegen hingesetzt. Und wir sind berufen, schon jetzt völlig ausgeruht neben ihm zu sitzen und entspannt seinen Aufruf am Kreuz zu zelebrieren, als er ausrief, Tetelestai, es ist vollbracht. Das bedeutet, dass wir durch unsere erlangte positionelle Heiligung geistig gesehen schon jetzt zur Seite Jesus sitzen und von ihm Autorität und Vollmacht regiert bekommen haben, über den besiegten Feind, die wir ausüben sollen. Ja, und wenn wir Offenbarung haben über die Position von Jesus und dass wir jetzt schon Teilhabe, dass wir jetzt schon Vertretungsbevollmächtigte seines errungenen Sieges sind, dann können wir jetzt schon mit ihm regieren in den himmlischen Regionen und Situationen bilden und lösen, die der Feind noch kontrolliert. Und so hatte Paulus diesen einen Wunsch in Philipper 13. In Christus will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Möchten wir das auch? Möge das auch unser Wunsch sein, der uns in diesem neuen Jahr beten lässt. Herr, schenke mir Offenbarung, wer du wirklich bist. Schenke mir Offenbarung, was für eine gewaltige Kraft du mir in deiner Auferstehung geschenkt hast. Den Erschütterungen und Stürmen des 2021 widerstehen durch das Bauen auf das gute Fundament. Seien wir in diesem Jahr darauf bedacht, auf das gute Fundament des wunderbaren Wortes Gottes zu bauen und aus seiner Gnade, das heißt aus seinen Errungenschaften, aus seinen Ressourcen zu leben, die Liebesbeziehung zu Jesus zu vertiefen, mit Freimut immer wieder den Thron der Gnade zu bestürmen. Was für ein Vorrecht! Halleluja! Herr, wir möchten dir danken, du bist ein guter Gott. Wir möchten dir danken, dass du uns versprochen hast, uns nie zu versäumen noch zu verlassen. Du wirst bei uns sein bis ans Ende dieser Welt, hast du uns versprochen. Und ich danke dir für das Wunderbare, das du uns noch schenken möchtest, Herr. Ich möchte dir danken für diese Erweckung, die du noch schenken möchtest. Und lerne uns aus der Kraft deiner Gnade zu leben, aus deinen wunderbaren Ressourcen, Herr. Du sollst groß gemacht werden. Wir wollen unsere Augen nicht auf uns richten, sondern auf dich und glauben, dass du uns Wunderbares schenken möchtest, Herr. Ich bitte für all die Menschen, die dich noch nicht kennen als persönliche Erlöser, dass sie erkennen, dass heute der Tag ihres Heils ist, dass heute der Tag ist, wo du ihr Leben reich beschenken möchtest und wo du ihnen ewiges Leben schenken möchtest. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Danke noch einmal, dass du mit uns kommst in dieses neue Jahr und dass dein Segen unser Leben transformieren wird. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.